Radio Werkland.
Features der Katholischen Medienakademie.
Herzlich willkommen bei Radio Werklang. Am Mikrofon begrüßen Sie Sandra Knopp
und Udo Seelhofer, Sendungsverantwortlicher, KMA-Generalsekretär Gerhard Tschukuel.
Soeben ist er vergangen, der heißeste, sonnigste und trockenste Juni seit Beginn der Messgeschichte 1767. In Innsbruck endete der Juni mit einem Temperaturrekord von 38,8 Grad. Auch in Salzburg, Oberösterreich und der Steiermark wurden Temperaturrekorde gebrochen. In Wien endete der Juni soeben mit 36,8 Grad und es gab mehr als 13 Tropennächte. Das sind Nächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt. Warum dieser Sommer so heiß gestartet ist, wie Forschung und Stadt darauf reagieren und wie Städter und Städterinnen auch künftig einen kühlen Kopf bewahren können, erfahren Sie in dieser Sendung.
Kein Medium kommt zurzeit am Thema Hitze vorbei. Sogar das Wort Sahara-Hitze ist oft gefallen. Ob sich vorhersagen lässt, wie heiß der Sommer noch werden wird, darüber hat Martina Raab mit Manfred Meixner von der ORF-Wetterredaktion gesprochen.
Herr Meixner, wir erleben wohl den heißesten Juni bisher. Inwiefern ist das auf den Klimawandel zurückzuführen?
In diesem Fall ist einfach eine kräftige Südströmung für den heißen Juni verantwortlich. Aber generell zeigt sich schon, dass die globale Mitteltemperatur auf der Erde steigt. Der Klimawandel ist tatsächlich auch in Österreich angekommen.
Werden sich solche extrem heißen Tage Ihrer Ansicht nach häufen?
Ja, ich glaube, da sind sich alle Wissenschaftler und Klimatologen einig. Ja, es wird wärmer, es werden sich die heißen Tage häufen und es werden auch die Sommer in Österreich heißer.
In den Medien ist immer wieder die Rede von der Sahara-Hitze. Was versteht man darunter?
Das ist einfach ein Begriff, den die Boulevardmedien gerne verwenden, so wie Monster, Sturm, Sahara-Hitze, einfach um auszudrücken, dass es sehr heiß bei uns wird. Es gibt aber schon auch Wetterlagen, wo die Luft wirklich direkt aus der Sahara zu uns kommt. Manchmal wird da sogar Sahara-Staub mitgebracht und wenn es regnet, haben wir den auf unseren Autos dann.
Im Vergleich zu den Sonnenstunden ist der Niederschlag gering. Was sind die Folgen? Warum ist die Gewitterneigung gerade so gering?
Ja, die Folgen des geringen Niederschlags, das betrifft in erster Linie die Landwirtschaft. Die haben dann echt massive Probleme dort, wo nicht bewässert werden kann. Da gibt es dann mitunter auch Ernteausfälle. Die Gewitterneigung ist gerade deswegen so gering, weil wir einerseits eine relativ geringe Luftfeuchtigkeit haben und weil der Luftdruck auch hoch ist und der Zustand in der Atmosphäre generell momentan sehr stabil ist.
Ab wann spricht man von einer Tropennacht?
Eine Tropennacht ist dann, wenn die Temperatur in der Nacht nicht mehr unter 20 Grad sinkt.
Auf wie viele Tage lässt sich das Wetter gut prognostizieren?
Das ist immer abhängig von der Jahreszeit bzw. von der Großwetterlage. Jetzt im Sommer, wenn wir ein stabiles Hoch haben, dann kann man natürlich über mehrere Tage gut prognostizieren. Ich würde sagen so über den Daumen 5 bis 7 Tage. Bei einer instabilen Wetterlage, zum Beispiel im April, wo die Atmosphäre stark und schnell in Bewegung ist, sind es weniger, da sind es vielleicht 2 bis 4 Tage.
Wetterstationen auf der ganzen Welt liefern Daten zum Wetter. Der Computer rechnet, der Meteorologe bewertet. Müssen Meteorologen das globale Wetter kennen, um das lokale Wetter vorherzusagen?
Ja, die Meteorologen müssen es zum Glück nicht kennen, aber die Wettermodelle sollten es schon kennen und das passiert auch. Also es muss für eine seriöse Prognose eigentlich mehr oder weniger die ganze Erde mit einberechnet werden. Insbesondere die Ozeane, die leisten einen großen Beitrag auch für die Prognosen, weil es auch eine starke Wechselwirkung gibt eben zwischen Ozean und Atmosphäre und deswegen brauchen wir jedenfalls die ganze Welt für eine gute Prognose.
Was macht Ihren Beruf zu etwas Besonderem? Was ist für Sie persönlich das Faszinierende an der Meteorologie?
Das Besondere an meinem Beruf ist das Zusammenspiel von Wetter und Journalismus. Dafür wurde unsere Redaktion ja auch gegründet, dass wir den Menschen mit einfachen Worten komplexe Zusammenhänge in der Atmosphäre erklären. Und das ist auch das Spannende, dass jeden Tag eine neue Wetterlage da ist und dass wir jeden Tag in kurzen Worten eine Prognose für ganz Österreich schaffen müssen.
Gibt es seriöse Wettermodelle für den Sommer 2019?
Ja, die gibt es mehr oder weniger. Das ist allerdings nur eine grobe Abschätzung der mittleren Temperaturverhältnisse im Ostalpenraum. Und da kann ich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit für einen überdurchschnittlich heißen Sommer heuer bei fast 70% liegt.
Müssen wir uns in nächster Zeit auf Tropennächte in Folge gefasst machen?
Ich denke schon, insbesondere in den Ballungsräumen, in den großen Städten wie in Wien zum Beispiel, wo ganz einfach der Asphalt und der Beton über Tag ganz viel Wärme speichert und in der Nacht dann abgibt, da werden sich Tropennächte auf jeden Fall auch heuer wieder häufen. Und das zeigt auch klar die Statistik, einen Anstieg der Tropennächte in den Ballungsräumen.
Sie hörten einen Beitrag von Martina Raab.
Die Sommer in Österreich werden immer heißer. Von den 20 wärmsten Sommern der über 250-jährigen Messgeschichte haben sich 12 seit dem Jahr 2000 ereignet. Im städtischen Raum zeigen sich die Auswirkungen des Klimawandels durch Hitzeinseln, die für Tropennächte sorgen. Mehrere interdisziplinäre Forschungsprojekte erarbeiten Gegenmaßnahmen. Noel Gahr geht der Frage nach, wie diese aussehen und umgesetzt werden.
Tanja Tötzer vom Austrian Institute of Technology, kurz AIT, leitet die Initiative Lila for Green, ein Living Lab, ein lebendes Labor. Realisiert ihr das Projekt in Innerfavoriten im 10. und im Matznerviertel im 14. Wiener Gemeindebezirk. Ziel ist es, Straßen und Plätze auch in heißen Sommern nutzbar zu machen. Dabei arbeiten Bevölkerung und Wissenschaftler an Lösungen.
Wir wollen mit den Leuten und Entscheidungsträgern vor Ort arbeiten. Das ist dieser Teil des lebenden Labors, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln, Lösungen, die für dieses Gebiet passen.
Wienerwald, Prater, Donauinsel. Knapp die Hälfte des Wiener Stadtgebietes besteht aus Grünflächen. Doch diese sind ungleich verteilt. Dicht bebaute Stadtgebiete sorgen für Hitzeinseln.
Das kommt daher, dass da starke Versiegelung vorherrscht. Diese Gebäude und Oberflächen die Strahlung aufnehmen und in Form von thermischer Wärme wieder abgeben. Es kann auch nichts versickern, das heißt auch das Regenwasser steht nicht zur Verfügung und zur Verdunstung, was wieder die Umgebungstemperatur senken würde. Das heißt, all diese Effekte spielen zusammen, sodass es punktuell in der Stadt deutlich heißer ist als im offenen Raum.
Eine Folgeerscheinung von Hitzeinseln sind Tropennächte. Damit sind Nächte gemeint, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad absinkt. Lila for Green Projektleiterin Tanja Tötzer will Hitzeinseln und Tropennächten entgegenwirken und betont, dass für Wien akuter Handlungsbedarf besteht.
Dieser Klimawandel wirkt nun auf eine Stadt ein, die für ein Klima gebaut ist, das anders ist oder das halt im Wandel begriffen ist. Das heißt, südliche Städte sind ganz anders gebaut und ganz anders auf dieses Klima ausgerichtet. Und die Stadt muss sich aber jetzt darauf vorbereiten, dass es zu Veränderungen kommt, weil das wird in den nächsten 20, 30 Jahren massiv werden. Wir merken es ja jetzt schon, die Sommer werden heißer, trockener. Das heißt, es ist bereits spürbar und das spitzt sich aber zu in den nächsten Jahrzehnten. Und man muss jetzt reagieren und die Maßnahmen setzen, die dann auch in 20, 30 Jahren noch Bestand haben, dass man überhaupt in der Stadt noch leben kann und nicht flüchten muss im Sommer aus der Stadt raus oder mit Klimaanlagen dagegen arbeiten muss, die ja wieder dem Klimaschutz entgegenwirken und weitere Hitze eigentlich an die öffentlichen Räume abgeben.
Begrünung ist in vielen Formen möglich. Der städtische Raum ist aber komplex.
Möglichkeiten gibt es sehr viele, von der Fassadenbegrünung, Dachbegrünung, Bäume in der Straße, kleine grüne temporäre Stadtoasen, Wanderbäume, Grünflächen, Versickerungsgräben. Die Einschränkungen sind halt oft da, weil sehr viele Einbauten auch da sind, Kanal, Strom, Gas. Die große Einschränkung ist vor allem der Verkehr. Und das ist mit ein Anliegen, die Straße auch für die Menschen wieder nutzbar zu machen und ihnen aufzuzeigen, welche Optionen eigentlich in diesem öffentlichen Raum möglich sind und was für eine Lebensqualitätsverbesserung dadurch auch herbeigeführt werden kann.
Jüngstes Lila for Green Projekt ist ein Parklet in Favoriten, das Ende Juni von Studenten der TU aufgebaut wurde. Ein Parklet ist eine Kretzeloase, die durch einen aufgelassenen Parkplatz gewonnen wurde und Menschen Raum für Begegnung bietet. In Wien stehen derzeit über 30 Parklets zur Verfügung. Für 2020 ist Folgendes in Planung.
Für nächstes Jahr ist eine größere Umsetzung geplant, zum Beispiel in Form eines grünen Raums oder einer begrünten Haltestelle, um aber die Entscheidungsträger mitzuholen und die Bevölkerung mitzuholen, wollen wir eben diesen begleitenden Prozess und haben eben dieses lebende Labor aufgesetzt, wo es halbjährlich Workshops gibt, wo es Informations-E-Mails gibt, wo vor Ort mit den Leuten gearbeitet wird.
Um ein junges Publikum anzusprechen, wurde an einem virtuellen Konzept gearbeitet.
Das soll eben ganz einfach sein, dass jeder, der ein Smartphone besitzt, mit einem Link dann auf diese App oder auf diesen Weblink zugreifen kann und in der Straße direkt vor Ort mit angereicherten Informationen sieht, wie das begrünt aussehen kann, Zusatzinformationen bekommt, wie viel das kosten würde, wie viel CO2 eingespart würde, wie viel Temperatur dadurch gesenkt werden könnte. Und wir wollen auch, dass die Leute dann mitentscheiden können, welche Variante ihnen am besten gefällt. Also auch so eine kleine Möglichkeit, dass man dann seine Meinung abgeben kann und mitentscheiden kann, was wäre jetzt der Wunsch in dieser Straße, wie könnte die im besten Fall aussehen.
Für Tötzer ist es wichtig, ein Bewusstsein für Maßnahmen gegen Hitzeinseln zu schaffen, um im Anschluss gemeinsam mit Bevölkerung und Politik die richtigen Maßnahmen zu setzen. Das Projekt läuft bis 2021 und wird unter anderem vom Klima- und Energiefonds Austria, der TU Wien und dem Büro Plansinn unterstützt. Auch die Magistratsabteilung 22 für Umweltschutz setzt sich mit dem Thema Hitzeinseln auseinander. Dort arbeitet der Architekt und Stadtplaner Christian Hertl im Bereich räumliche Entwicklung. Er ist überzeugt, dass Wien Pionierarbeit geleistet hat.
Wir waren sicherlich eine der ersten Städte, die dieses Thema als wichtig erkannt haben. Die Wiener Umweltschutzabteilung hat schon vor mehr als 10 Jahren die Themen Dachbegrünung, Fassadenbegrünung und Regenwassermanagement aufgegriffen. Vor 10 Jahren dann auch das Thema urbane Hitzeinseln. Wir haben 2013 einen Strategieplan verfasst, der zeigt, was man als Stadt tun kann, um urbane Hitzeinseln zu reduzieren. Und wir sind seither daran, diese Maßnahmen, die in dem Strategieplan enthalten sind, schrittweise umzusetzen, bekannt zu machen. Das heißt, wir sind auf unterschiedlichen Ebenen daran, das Thema zu stärken und Maßnahmen zu setzen, damit die Stadt weniger heiß wird.
Die Entwicklung von Gegenmaßnahmen sei ein fortschreitender Prozess. Fest steht, dass Wien vor besonderen Herausforderungen steht.
Der Alpenostrand und die doch schon relativ zentraleuropäische Lage bewirken, dass die sommerlichen Temperaturen bei uns besonders steigen. Internationale Studien zeigen ja, dass Athen, Rom und Wien am stärksten in der EU vom Thema Hitze in der Stadt betroffen sein werden. Im deutschsprachigen Raum ist Wien einsamer Spitzenreiter, was die Hitze in der Stadt betrifft.
Hertl berichtet von der neuen Förderinitiative Coole Bezirke, die jedem der 23 Wiener Bezirke ein Budget von 100.000 Euro zur Verfügung stellt, um Auswirkungen des Klimawandels entgegenzuwirken. Der 46-Jährige spricht auch von einer deutlich verbesserten Förderlandschaft für Privateigentümer, um Innenhöfe, Fassaden oder Dächer zu begrünen.
Ich kann meine Fassade begrünen. Straßenseitig wird das fast gänzlich von der Stadt Wien übernommen, bis zu 5.000 Euro. Ich kann die außenliegende Jalousien oder Sonnenschutz anbringen, damit die Wärme nicht zu stark in die Wohnungen oder in die Zimmer hineinkommt. Ich kann versuchen, das Regenwasser, das auf meinem Grundstück anfällt, auf dem Dach oder in den Innenhof nicht in den Kanal zu leiten, sondern zum Beispiel zu einer begrünten Fassade zu leiten oder auf dem Gründach zurückzuhalten oder im grünen Innenhof zu speichern und den Pflanzen zur Verfügung zu stellen. Ich kann es auch im Untergrund speichern.
Diese baulichen Maßnahmen haben für den Architekten mit Schwerpunkt Stadtplanung Vorteile.
Wer in einem kleinen, engen Innenhof viele Maßnahmen setzt, spürt das beim Hineingehen in den Innenhof deutlich, dass das Klima ein anderes ist als in vergleichbaren Höfen ohne Begrünung. Das heißt, im Unterschied zum weltweiten Klimaschutz habe ich hier unmittelbar einen Vorteil von den Maßnahmen, die ich setze und habe bis zu 15 Grad gefühlte Temperatur weniger in stark begrünten Räumen als in stark versiegelten Räumen.
Gewisse Maßnahmen sind bereits verpflichtend geworden.
Auf unsere Initiative gibt es seit ungefähr 7 Jahren zum Beispiel in jedem neuen Bebauungsplan, den die Stadt Wien herausbringt und der vom Gemeinderat beschlossen wird, die Auflage, dass Flachdächer zu begrünen sind. In der Seestadt Aspern zum Beispiel gibt es die Auflage, dass die Bauträger die Flachdächer zu begrünen haben und mit 20 cm Substrataufbau auszugestalten sind, was einen noch höheren Grünfaktor dann ermöglicht. In der Seestadt Aspern gibt es auch die Auflage, dass die Straßenräume zu 20% von Baumkronen überschirmt sein sollen. Und in der Bauordnung gibt es seit der letzten Novelle die Möglichkeit, dass in den Bebauungsplänen auch eine Vorschrift zur Begrünung von Fassaden enthalten sein kann. Und da wird jetzt gerade diskutiert, wie und wo man von dieser Vorschrift Gebrauch machen kann.
Sind Begrünungsmaßnahmen eine Frage des Geldes?
Wenn man langfristig kalkuliert, ist etwas Ökologisches meistens auch das Ökonomische. Also ich glaube, dass es hier eigentlich keine Konkurrenz gibt zwischen diesen beiden Blickwinkeln. Wie gesagt, nur dann, wenn man auf kurzfristigen Gewinn aus ist, mag das vielleicht anders sein.
Für Christian Hertel ist das vermehrte Aufgreifen des Themas Begrünung gegen Hitze durch Medien ein Grund dafür, dass das Bewusstsein in der Gesellschaft dafür gestiegen ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.umweltschutz.wien.at.
Diesen Beitrag hat Noel Gahr gestaltet.
Auch auf Bezirksebene tut sich einiges. Der 7. Wiener Gemeindebezirk ist besonders dicht bebaut. Nur 3,7% der Fläche sind begrünt. Marietta Trendl hat sich zwei Projekte angesehen, die in Wien Neubau für Abkühlung sorgen sollen.
Die Ziegelgasse in Wien ist über einen Kilometer lang. Sie reicht von der Marie-Hilfe-Straße bis zur Lachenfelder-Straße und durchquert den 7. Bezirk. Es ist Ende Juni und es ist heiß. Das Thermometer zeigt 33 Grad im Schatten. Noch ist hier nichts zu spüren vom geplanten Pilotprojekt Kühle Meile Zieglergasse. Der Spatenstich soll Ende August erfolgen. Ziel des Projekts sei es, den öffentlichen Raum so umzugestalten, dass die gefühlte Temperatur um bis zu 5 Grad gesenkt wird, sagt Markus Reiter von den Grünen. Er ist der Bezirksvorsteher von Wien Neubau.
Wir haben schon gewusst, die heißen Tage belasten uns alle miteinander. Ich habe einen Masterplan in Auftrag gegeben, einen Masterplan für den gesamten Bezirk, was Klimawandelanpassungsmaßnahmen betrifft. Im Zuge des Frühjahrs 2018 haben die Wiener Wasserwerke uns mitgeteilt, dass die Zieglergasse neue Wasserleitungen bekommt. Und da haben wir rasch geschaltet und haben gesagt, gut, das nützen wir. Wenn schon die Straße aufgegraben wird, dann schaffen wir Platz für mehr Grün und gehen in die Planung für die erste kühle Meile in Wien, in die Zieglergasse.
Die neuen Wasserleitungen waren der Knackpunkt des Projekts. Nun kann die Bewässerung gleich mit eingebaut und Kosten gesenkt werden. In der Planung des Projekts ging man neue Wege.
Die kühle Meile Zieglergasse ist ein Pilotprojekt, weil es die erste Straße Wiens ist, wo wir in der Neugestaltung umfassend auf die fortschreitenden Klimaveränderungen reagieren. Das heißt, wir haben mit Planern, mit Mikroklimaexperten, mit Landschaftsarchitekten einen ganzen Maßnahmenmix durchgeforstet und haben sukzessive Straßenabschnitt nach Straßenabschnitt danach geplant.
Das Ergebnis? 24 neue Bäume sollen in der Zieglergasse gepflanzt werden. Und zwar Ulmen, die mit ihren breiten Kronen besonders viel Schatten spenden. Außerdem werden Kühlbögen aufgestellt, die ab einer Temperatur von 27 Grad feinen Sprühnebel erzeugen und so für eine Abkühlung sorgen sollen. Der Straßenbelag wird teilweise ausgetauscht, das Pflaster soll heller werden und somit mehr Licht reflektieren. Geplant sind auch von Pflanzen überdachte Sitzbänke, der Umbau von Hydranten zu Wasserentnahmestellen und die Begrünung von Gebäudefassaden. Auch wenn das Feedback der Bevölkerung größtenteils positiv ausfiel, gibt es Anrainer, denen die Stellplätze für Autos wichtiger sind als eine kühle Innenstadt?
Denen kann ich nur entgegnen. Erstens einmal besteht der Straßenraum auch im 7. noch immer zum Großteil aus Stellplätzen. Ja, es gehen 50 Stellplätze verloren und alleine auf der Zieglergasse sind wir, glaube ich, bei ungefähr 400 bis 500 Stellplätzen.
Und das Bewusstsein für die wachsenden Klimaveränderungen wird auch die kühle Meile noch wachsen, ist Markus Reiter überzeugt.
Mit der Thematisierung, wir bauen die Innenstadt, die Gassen, die Straßen um, wir gestalten sie neu, um der Hitze entgegenzuwirken, glaube ich, kommt das Thema Klimakrise bei der Bevölkerung auch lokal jetzt an. Das ist hier, die Klimakrise ist hier. Wir müssen was tun, sonst ist es zu spät.
Die Bauarbeiten sollen Ende des Jahres abgeschlossen sein. Seine volle Wirkung wird das Projekt in 3 bis 5 Jahren entfalten, wenn die Bäume gut eingewurzelt sind. Eine U-Bahn-Station oder 10 Gehminuten entfernt befindet sich ein weiteres Projekt, das im 7. Bezirk für Abkühlung sorgt. Mitten im Museumsquartier wächst ein Wald, und zwar in einem kleinen Zelt. Das Ersche Bohren ist deutlich kleiner dimensioniert als das Projekt in der Zieglergasse. Das Prinzip ist ähnlich. Die Natur dient als Mittel gegen städtische Überhitzung. Bernhard König ist Teil des Breathe Earth-Kollektivs, das gemeinsam das Ersche Bohren entwickelt hat.
zentrales Anliegen des Brief Earth Collective ist, gute Luft zu produzieren bzw. Lufträume zu schaffen. Das Airship war sozusagen der mobile Luftraum. Das ist das Luftschiff, was überall landen kann.
Das Airship One ähnelt einem Igloo. Das Projekt ist eine Weiterentwicklung des Expo-Pavillons 2015 in Mailand. Es hieß damals Breathe Austria, übersetzt Atme Österreich. Bernhard König erzählt, warum der Pavillon damals so gut angekommen ist.
Airship 1, in dem wir gerade sitzen, war ein Direktauftrag der Österreich-Werbung als Folge des Expo-Pavillons in Mailand, da alle festgestellt haben, dass die Vermittlung von Natur als Lebenraum, von guter Luft, mit der Inszenierung dieser Klimakammer, die nur einen Wald ausstellt, damit kann man so viele Menschen erreichen, insbesondere in warmen Regionen, weil es trifft eigentlich einen Nerv, es trifft ein Problem der Zeit. Unsere Städte sind heute großteils versiegelt, zu asphaltiert, zu betoniert. Wir brauchen solche natürlichen Räume in unseren Städten.
Im Inneren des Zeltes stehen einander zwei Bänke jeweils im Halbkreis gegenüber. Dahinter wachsen Bäume und andere Pflanzen. Ventilatoren verteilen Luft und feinen Sprühnebel. Die kleine Naturoase mitten in der Stadt kühlt so die Luft um bis zu 6 Grad, ganz ohne Klimaanlage. Das Projekt dient als Prototyp, der zeigt, wie Städte in Zukunft gestaltet werden könnten. Und es macht auf das Thema urbaner Hitzeinseln eindrücklich aufmerksam.
Natur kann so viel mehr, das fühlt sich wirklich frisch kühl an. Es ist ein Erlebnis, das eigentlich jeder Mensch, jeder Körper von uns braucht, das uns aber in der Stadt abhanden gekommen ist. In der Hinsicht kann es sehr stark sensibilisieren, ne?
Auch wenn das konkrete Projekt zu klein ist, um eine ganze Stadt zu kühlen, die Methoden sind für Bernhard König praktisch überall anwendbar.
Diese Prinzipien, die wir hier benutzen, das heißt Vegetation mit einem großen Erdvolumen, mit einem großen Blattvolumen der Bäume in Kombination mit Verdunstungskühlung und auch Verschattung natürlich, sind einfach ganz, ganz einfache Low-Tech-Maßnahmen, die überall funktionieren und mit denen wir jede Stadt, jeden Stadtteil auch sehr effizient kühlen kann und durchaus lebenswerte Räume schaffen können, wo heute großteils nur noch versiegelte und konditionierte Räume sind.
Noch bis 15. September haben Besucherinnen und Besucher Zeit, das Airship One im Museumsquartier zu besuchen, um sich dort ein wenig abzukühlen und Ruhe zu finden vom hektischen Stadtleben.
Ein Beitrag von Marietta Trendl.
Jeder Nachtzug gegen 10, wenn die anderen in die Disco gehen, starten wir zur Eisregatta, von Bananen bis nach Casata.
Nicht jeder von uns hat Orte zum Abkühlen. Es gibt aber einige Hausmittel, um sich vor der Sommerhitze zu schützen. Darüber spricht Martina Raab mit dem Apotheker Christian Müller-Uri.
Warum ist die Hitze gerade eine Gefahr für kleine Kinder und ältere Menschen? Was kann man dagegen tun?
Ja, kleine Kinder, weil sie gerne spielen und beim Spielen ganz einfach vergessen, beispielsweise auf die lebensnotwendigen Dinge wie Trinken und Sonnenschutz. Ältere Menschen, weil sie sehr rasch, also mit ihrem Kreislauf in Schwierigkeiten kommen und eventuell dann stürzen und sich bei diesem Sturz verletzen können. Und das gilt es ganz einfach vorzubeugen.
Was kann man konkret gegen einen Sonnenstich tun?
Ja, am besten ist natürlich, wenn jemand einen Sonnenstich hat, dass er sofort rauskommt aus der Sonne und sich in den Schatten begibt bzw. kühl gemacht wird. Wichtig ist, dass er sehr viel Flüssigkeit zugeführt bekommt, dass er dann eigentlich für den Rest des Tages, um nicht zu sagen für den Rest der Woche, nicht mehr dieser Hitzebelastung ausgesetzt werden sollte.
Gibt es Hausmittel gegen die Hitze? Was soll man machen, wenn es in der Wohnung einfach nicht abkühlt?
Natürlich, also die Fenster zu öffnen, das ist, glaube ich, selbstverständlich und zu versuchen, ein bisschen einen Luftzug durch die Wohnung zu bekommen. Ich möchte niemanden raten, dass er sich hinaus in die Natur begibt und dann unter den Bäumen im Wald schläft. Das wäre vielleicht eine kleine Alternative. Aber oft helfen auch so kleine Dinge wie beispielsweise Tücher nass machen und die aufhängen, sodass es hier verdunstet und dass der Luftfeuchtigkeitsgehalt ein bisschen dazu beiträgt, dass es abkühlt.
Von der Hitze draußen in die klimatisierten Räume drinnen. Der menschliche Körper muss sich im Sommer auf enorme Temperaturunterschiede einstellen. Was kann man zum Beispiel gegen Halsschmerzen aufgrund der Klimaanlagen tun?
Ja, also Temperaturunterschiede sind die Körper oder unsere Körper eigentlich gewohnt. Auch im Winter erleiden wir große Temperaturunterschiede, wenn wir von 25 Grad geheizten Räumlichkeiten hinaus in die Kälte bei minus 20 Grad geht. Also im Sommer ist es halt in die andere Richtung. Wie schon gesagt, dort können auch Halsschmerzen auftreten und es wäre halt wichtig, die Entzündung, die dieser Halsschmerzen zugrunde liegt, zu bekämpfen. Auch dazu gibt es eine entsprechend große Anzahl und Auswahl von Produkten, die hier entzündungshemmend meistens auf lokaler Basis, also durch Lutschtabletten oder durch Gurgelwässer oder durch entsprechende Sprays, dazu beitragen, dass man diese Entzündung in den Griff bekommt. Sollte das nicht der Fall sein und die Entzündung weiterhin Schwierigkeiten verursachen, dann ist es angeraten, zum Arzt zu gehen und den einmal da hineinschauen zu lassen.
Der Kreislauf wird durch die Hitze und durch die Tropennächte oft enorm belastet. Welche Maßnahmen aus homöopathischer Sicht oder welche Medikamente gibt es, um den Kreislauf zu unterstützen?
Da macht uns die Natur wieder eigentlich alles vor. Also die Natur, die uns beeinträchtigt durch diese enorme Hitze, zeigt uns aber auch, also wie man damit umgeht. Und der Weißdorn oder Crategus ist die Pflanze schlechthin, also die dazu beiträgt, in verschiedenster Ausprägung, also mit Produkten, also die man aus dieser Pflanze gewinnt, hier dazu beizutragen, dass der Kreislauf wieder in Ordnung kommt, sollte ein bisschen unter dieser Hitze leiden.
Sie hörten einen Beitrag von Martina Raab. Nachhaltigkeit und Spiritualität schließen einander nicht aus. Im Gegenteil, ist Hans Hisch überzeugt. Mit der Brille der Spiritualität können ein einzigartiger Blick auf die Welt gewonnen werden. Im Jahr 2003 gründete Hisch die ökospirituelle Bildungsinitiative Pilgrim. Vom Kindergarten bis zur Hochschule. Kinder, Jugendliche und Erwachsene lernen in interkonfessionellen und interreligiösen Projekten das Bewusstsein für Umweltschutz und Nachhaltigkeit in Verbindung mit Spiritualität zu schärfen. Hisch, einst Direktor am Religionspädagogischen Institut der Pädagogischen Hochschule, erklärt im Interview mit Udo Seelhofer, was eine Volksschule aus dem Burgenland vom Wortspiel Baumstamm und Stammbaum mitgenommen hat und was er von der Fridays for Future-Bewegung hält.
Die Grundgedanken von Pilgrim werden in den Schulen zuerst über die Lehrer vermittelt, in erster Linie über die Religionslehrer, in zweiter Linie aber über alle Lehrer und Lehrerinnen, die mit diesem Themenbereich verbunden sind. Wir haben inzwischen festgestellt, dass alle Gegenstände mit diesem Thema Pilgrim verbunden sind, denn die Frage nach dem Woher, Wohin, Wozu geht jeden Menschen an, nicht nur die naturwissenschaftlichen Gegenstände. Die Veranstaltungen, die wir über die Kirchliche Pädagogische Hochschule durchführen, sind öffentlich ausgeschrieben, sind an der KPH ausgeschrieben, sind online zu buchen. In den Veranstaltungen selber sind immer Fachleute eingeladen, die den Themenbereich von der Sache her gut analysieren können und präsentieren können, aber auch immer mit diesem Blickpunkt in die Tiefe hinein. Nicht nur das Wissen, das Notwendige ist, sondern auch die Beziehung zu einer Sache, zur Welt, zur Schöpfung, zum Menschen, zum Tier, zur Pflanze insgesamt geht. Dieses in Beziehung treten, etwas ist relevant für mich, ist erst die Grundlage dafür, dass es zu einem veränderten Verhalten kommt.
Welche Voraussetzungen muss eine Schule denn erfüllen, damit sie sich zertifizieren lassen kann?
Eine Schule kann sich als Pilgrim zertifizieren lassen, wenn sie 5 Jahre lang an diesem Konzept teilnehmen will, weil es dann über eine Schülergeneration hinausgeht. Die Projekte werden von den Schülern gemeinsam mit den Lehrern, Lehrerinnen entwickelt. Insgesamt haben wir entdeckt, dass wenn eine Schule mit Pilgrim beginnt, beginnt es einmal mit einem vorsichtigen Manövrieren. Man sieht, was bildet sich da heraus. Und wir haben gesehen, dass manche Schulen am Beginn mit einer Klasse oder 2 Klassen beginnen und dann in den nächsten Jahren sind alle Klassen damit beteiligt. Das nächste ist, was an Anforderungen gestellt wird, ist jährlich einen Bericht zu schreiben. Und das ist insofern interessant, als es von den einzelnen Schulen sehr intensive und interessante Auseinandersetzungen gibt.
Sie ein kurzes Beispiel, was da in diesen Berichten drinsteht?
Das ist der Bericht von der Volksschule Oberloisdorf im Burgenland. Die hatten damals den Themenbereich vom Baumstamm zum Stammbaum. Die Kinder haben gesehen, in der Ortschaft gibt es ein Fernwärmewerk und die Frage war, wie geht denn das? Wie wird denn aus den Baumstämmen, wie wird da Wärme erzeugt? Die Kinder sind in das Fernwärmewerk eingeladen worden, haben gesehen, wie diese Baumstämme als kleine Hackschnitzel zerlegt sind, wie das duftet, wie das anzugreifen ist. Das war für die Kinder natürlich ein besonderer Spaß. Dann war die Frage, wie schaut dieser Baum aus? Die Kinder sind mit der Lehrerin, mit der Klassenlehrerin in den Wald gegangen. Dort haben die Kinder jeweils einen Baum gesucht, der ihnen besonders gefallen hat. Die Kinder haben diesen Baum gezeichnet, gemalt und haben damit auch die Wand vom Fernwärmewerk Oberlohsdorf auch bemalt. Der nächste Schritt war von der Lehrerin aber dann inszeniert, wir reden vom Baumstamm, drehen wir das Wort um. Stammbaum, woher kommen wir? Wir kommen aus unserer Familie. Wir haben Eltern, Großeltern, Onkeln, Tanten und die ganze Familie und die ganze Ortschaft. Damit haben die Kinder wieder eine neue Beziehung zu ihrer Verwandtschaft, zu ihrem Dorf bekommen, was eigentlich grandios war. Und in dieser Ortschaft gibt es zwei Kirchen, die römisch-katholische Kirche und die evangelische Kirche. Die waren genauso eingebunden.
Warum ist es denn wichtig, Kindern und Jugendlichen Ökologie, Nachhaltigkeit und Umweltschutz jetzt in Verbindung mit Spiritualität zu vermitteln?
Es nützt noch lange nichts, wenn wir vieles wissen über Nachhaltigkeit und über die großen Umweltprobleme, über den Klimawandel. Oft ist es so, dass wir durch dieses Wissen, was alles in dieser Welt geschieht, eigentlich zu einer gewissen Ohnmacht verdammt sind. Und eigentlich Ohnmacht ist noch lange nicht Motivation für ein verändertes Verhalten. Wir denken, wenn wir über die Themenbereiche sachlich informiert werden, auch dazu ein Wahrnehmen dessen, wie die Welt tatsächlich ist, dann zu einem Staunen kommen, wie eigentlich die Welt tatsächlich läuft, wo wir von Schönheit, aber auch von Furchtbarem in dieser Welt berührt und betroffen sind, dann kommt es dazu, dass wir genauer wissen wollen, was ist dahinter, wie schaut eigentlich die Welt aus, wie schaut die Analyse aus. Und dann geht es darum, und das ist nicht von heute auf morgen und nicht mit einem einzigen Wort oder mit einer einzigen Agenda zu verstehen, sondern wie gewinnen wir eine neue Beziehung zu dieser Welt?
Die Klimakrise ist jetzt unter anderem aufgrund von Greta Thunberg und Fridays for Future wieder verstärkt in den Medien. Was halten Sie denn von dieser Bewegung?
Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, wenn Jugendliche aufstehen und auf die Straße gehen. Wir von Pilgrim haben uns nicht direkt angeschlossen, sondern den Pilgrim-Schulen es freigestellt, ob sie dort mitmachen können oder nicht. Schulschwänzen, das ist nur ein Teil von dieser ganzen Aktion. Jedenfalls, es haben sich Jugendliche mit diesem Themenbereich auseinandergesetzt. Fridays for Future, die sind auf der Straße. Wir vom Pilgrim sind in der Klasse. Es muss nicht jeder dasselbe machen, aber wir sind auf einem gleichen Weg und wir respektieren einander.
Pilgrim arbeitet an 262 Schul- und Bildungsinstitutionen im In- und Ausland. Voraussetzung ist unter anderem die langfristige Teilnahme am Projekt mit jährlichen Berichten. Am Abschluss steht dann die feierliche Zertifizierung. Nähere Informationen finden Sie unter www.pilgrim.at.
Das war ein Beitrag von Udo Seelhofer.
Das war Radio Werkling für heute mit Beiträgen von Noel Gar, Martina Raab und Marietta Trendl. Chefs vom Dienst Noel Gar und Marietta Trendl. Diese und andere Sendungen können Sie auf www.kma.at nachhören. Wir wünschen Ihnen trotz der Hitze eine erholsame Zeit und freuen uns über ein Wiederhören am 29. Juli. Am Mikrofon verabschieden sich Udo Seelhofer
und Sandra Knopp.